Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Die Slowakei und Polen setzen auf strategische Projekte der Drei-Meere-Initiative. Die Slowakei und Tschechien wollen auf mehr EU-Gelder drängen. Generalstaatsanwalt rügt Untätigkeit bei gleichgeschlechtlichen Ehen. Die Slowakei will während ihres Vorsitzes bei der Drei-Meere-Initiative eng mit Polen zusammenarbeiten, um die regionale Zusammenarbeit weiter auszubauen und prioritäre Infrastrukturprojekte voranzutreiben. Dies sagte der Staatssekretär im slowakischen Außenministerium Rastislav Chovanec, der am Dienstag eine Delegation unter der Leitung von Sebastian Barkowski von der Wirtschaftsabteilung des polnischen Außenministeriums empfing. Laut dem Staatssekretär waren sich beide Seiten einig, dass die Zusammenarbeit im Rahmen der Drei-Meere-Initiative auf einer wirtschaftlichen Grundlage und dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit beruhen müsse. Zugleich solle die Kooperation das Potenzial schaffen, Investitionen in den beteiligten Staaten zu intensivieren und regionale Unterschiede zwischen ihnen zu verringern. Die Slowakei und Tschechien wollen sich bei den Vorbereitungen auf die neue EU-Förderperiode gemeinsam dafür einsetzen, dass die EU-Kommission der Region möglichst viele Finanzmittel zur Verfügung stellt. Darüber informierte der slowakische Minister für Investitionen, regionale Entwicklung und Digitales Samuel Migal nach einem Treffen mit der tschechischen Ministerin für regionale Entwicklung Zuzana Mrázová in Prag. Die Ressortchefs kündigten zugleich an, dass die Slowakei und Tschechien im September das gemeinsame Projekt Urbanity Smart Form starten werden. Dort könnten tschechische und slowakische Bürgermeister erprobte Projekte finden, einschließlich Anleitungen zu deren Umsetzung sowie Informationen zu den Kosten. Der slowakische Generalstaatsanwalt Maroš Žilinka hat am Dienstag dem Innenministerium zwei Beanstandungen vorgelegt. Er wirft dem Ressort vor, die Anträge gleichgeschlechtlicher Personen auf Eintragung ihrer in Österreich geschlossenen Ehe in ein besonderes Personenstandsregister nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist bearbeitet zu haben. Žilinka erklärte in einem sozialen Netzwerk: Das Innenministerium ist als zuständige Verwaltungsbehörde verpflichtet, ohne unnötigen Aufschub über die Anträge zu entscheiden und die Antragsteller über die getroffene Maßnahme zu informieren, entweder über die Eintragung der Ehe in das besondere Personenstandsregister oder über die Ablehnung der Eintragung. Laut dem Sprecher des Innenministeriums Matthias Neumann würde sich das Ressort unmittelbar nach Zustellung der Beanstandungen des Generalstaatsanwalts eingehend mit deren Inhalt befassen. Die Nachrichten entstammen Meldungen der Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Die russische Hackergruppe Turla hat nach Angaben der Europäischen Union auch die Slowakei angegriffen. Ziele waren kritische Infrastruktur, der Energiesektor sowie die Rüstungsindustrie. Die Angriffe wurden vom Außenministerium, dem Investitionsministerium und der Nationalen Sicherheitsbehörde NBU bestätigt. Die EU verhängte daraufhin die bisher umfangreichsten Sanktionen gegen russische Hacker, die mit Geheimdiensten in Verbindung stehen. Während mehrere Mitgliedstaaten mit der Einbestellung russischer Botschafter reagierten, hat die slowakische Regierung bislang keine diplomatische Reaktion angekündigt. Die Nationale Sicherheitsbehörde veröffentlichte bereits vorige Woche eine Stellungnahme in den sozialen Medien. Darin schloss sich die Slowakei den Erklärungen der EU und der NATO an und verurteilte die russischen Cyberangriffe eindeutig. Wie das Außenministerium mitteilte, unterstützte die Slowakei zugleich die Verhängung von EU-Sanktionen gegen Personen und Organisationen, die an diesen Aktivitäten beteiligt sind. Die russische Hackergruppe Turla zählt laut dem Experten für digitale Sicherheit beim Unternehmen ESET Andrej Kubovic zu den ältesten und raffiniertesten Cyberspionagegruppen. In den angegriffenen Systemen kann sie über Jahre hinweg unentdeckt bleiben und Daten sammeln. Die gewonnenen Informationen leitet sie anschließend an russische Sicherheitsstrukturen weiter. Kubovic erklärte: Sobald sie beispielsweise einen Zugang oder eine sensible Information über ein Unternehmen oder eine Organisation weitergeben, können diese für einen zerstörerischen Angriff, eine Gegenkampagne oder etwa für Propaganda Sonderzwecke missbraucht werden. Die Opposition fordert den Ministerpräsidenten Robert Fico auf, den Sicherheitsrat einzuberufen und verlangt gleichzeitig von Außenminister Juraj Blanar, den russischen Botschafter vorzuladen und eine Erklärung zu verlangen. Der stellvertretende Vorsitzende der Oppositionspartei PS, Ivan Korczok, nimmt die Untätigkeit staatlicher Stellen in dieser Situation als eine Gefährdung der Sicherheit der Slowakei wahr. Die außerparlamentarische Partei Demokratie bezeichnete den Angriff der Hackergruppe als einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall. Sie fordert die Regierung auf, unverzüglich das weitere Vorgehen mit den Partnern in der NATO und der Europäischen Union abzustimmen. Parlamentschef Richard Raschi teilte am Dienstag mit, dass ihm kein offizieller Antrag auf die Einberufung einer außerordentlichen Parlamentssitzung wegen der Cyberaktivitäten der Russischen Föderation vorliege. Das slowakische Außenministerium erklärte, dass es die schädlichen Cyberaktivitäten, die mit dem 16. Zentrum des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Verbindung gebracht werden, äußerst ernst nehme.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und nun geht es weiter mit dem Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. Vom Mischpult grüßt Sie Tonmeister Abdul Arut und am Mikrofon Kerstin Jakubik. Auch in der heutigen Sendung wollen wir wieder über kluge Frauen in oder aus Bratislava berichten und danach gibt es wieder Literaturempfehlungen im Rahmen unserer Sommerserie. Hier also unsere Themen. Kluge Frauen in Bratislava, Irena Blühova. Die Sommerlesung mit RSI, Sechs Fremde von Marek Vardas. Zu unserem Programm wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Unter der Lupe.
Pressburg, Prešporok, Požon. Eine Stadt, drei Sprachen und eine Mischung unterschiedlicher Kulturen. Blickt man in die Geschichte der slowakischen Hauptstadt Bratislava zurück, trifft man zunächst auf bedeutsame Männer, die sich um die Stadt und ihre Einwohner verdient machten. Erst beim genaueren Hinsehen entdeckt man auch viele eindrucksvolle Frauen, die ihr Umfeld geprägt haben. Kluge, mutige und visionäre Persönlichkeiten. Sie wurden hier geboren, haben hier gelebt und gewirkt oder das Leben der Stadt beeinflusst. Heute wollen wir Ihnen eine weitere solche Frau vorstellen. Irena Blühova richtete ihre Kamera dorthin, wo andere oft wegschauten, auf Arbeiterinnen, Kinder, Armut und den Alltag am Rande der Gesellschaft. Die slowakische Fotografin verband in ihren Bildern die künstlerische Moderne mit sozialem Bewusstsein und machte durch ihre Bilder auf Missstände aufmerksam. Ihr Mut und ihr Engagement beeindruckten unter anderem auch die Stadtführerin Lubomira Černáková, die unserer Kollegin Ladislava Hudzovičová mehr über sie erzählte. Geboren wurde die Fotografin, Publizistin und Hochschullehrerin Irena Blühova 1904 in Považská Bystrica.
Ale už ako 14-ročná prišla do Bratislavy.
Aber bereits als 14-Jährige kam sie nach Bratislava. Sie stammte nämlich aus einer verhältnismäßig armen Familie mit mehreren Kindern und musste schon früh ihren finanziellen Beitrag leisten. Deshalb hatte sie sich hier eine Anstellung gesucht. Nebenbei besuchte Irena Blühova ein Sprachgymnasium in Bratislava. In ihrer Freizeit wanderte sie gern.
Ihre Wanderungen führten sie mit einer weiteren wichtigen Persönlichkeit der hiesigen Kunstszene und ihrem späteren Ehemann, dem Maler Imro Weiner Kral, zusammen. Weiner Kral war jüdischer Abstammung und er wurde vor allem durch seine malerische Darstellung des jüdischen Stadtviertels unterhalb der Burg Bratislava bekannt.
Takže s týmto Imrom sa zoznámili spolu, chodili po horách.
Also diesen Imro lernte sie kennen und wanderte mit ihm über die Berge. Als ein Freund von ihm seinen alten Fotoapparat loswerden wollte, weil er sich einen neuen gekauft hatte, gab er diesen Irena. Mit dieser alten Kamera startete ihre Fotokarriere, denn schon bald zeigte sich ihr großartiges Talent. Das Paar bereiste die gesamte Slowakei. Imro Weiner Kral malte und Irena Bljova fotografierte. Ihre Reisen führten sie dabei meist in sehr entlegene Ecken des Landes, wo es die schönste Natur gab, aber auch die schlechtesten sozialen Zustände.
Auf diese Weise schuf sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganze Fotoserien mit sehr traurigen Themen, wobei sie das Leben im ärmsten Teil der slowakischen Bevölkerung zeigte.
Die Fotos waren so dojemne und pritom
Diese Fotos waren so rührend und so hochwertig, dass sie ihren Weg in renommierte europäische Zeitschriften fanden. Aus Irena Bljova wurde also eine ziemlich bedeutsame Fotografin. Das trug dazu bei, dass sie im Jahr 1931 ein Studium am Bauhaus in Dessau antreten konnte. Doch 1933 wurde die berühmte Kunstschule unter dem Druck der Nationalsozialisten geschlossen.
Und so kehrte sie letztendlich wieder nach Bratislava zurück und setzte ihr Studium an der hiesigen Kunsthandwerksschule in der Filmklasse von Karol Plitzka fort. Mit dem näher rückenden Krieg begann für sie ein weiterer Lebensabschnitt.
Oni obidvaja s tim Imrom Weinerom Kralom vlastne podlahy takej tej ideologii.
Zusammen mit Imro Weiner Kral war sie der kommunistischen Ideologie ergeben und wurde auch Mitglied der tschechoslowakischen kommunistischen Partei. Vor allem aber waren beide leidenschaftliche antifaschistische Widerstandskämpfer. Imro ging nach Paris, wo er sich aktiv am antifaschistischen Widerstandskampf beteiligte. Irena Bljova selbst gründete die Buchhandlung Blüh in Bratislava auf der Marianska Straße. Von dort aus vertrieb sie Literatur, Flugblätter und ähnliche Dinge.
Diese Buchhandlung verkörperte dabei nicht nur ihr fotografisches Talent, sondern spiegelte auch das Leben einer Frau wider, die sich gegen die allgemeingültigen Konventionen in den verschiedensten Bereichen widersetzte.
Im Schaufenster dieser Buchhandlung stellte sie beispielsweise eine provokante Fotokollage aus, auf der sich Jesus und Marx die Hand geben. Ebenso konnte man dort ein Foto sehen, das den ersten künstlerischen männlichen Akt zeigte. Sie hatte dafür ihren Mann abgelichtet. Dieser Akt ist sehr schön getroffen, also nichts Geschmackloses. Doch in der damaligen Zeit war das trotzdem sehr mutig.
Neben der Tätigkeit in ihrer Buchhandlung arbeitete Irena Bljova auch als Tankwartin bei einer Tankstelle. Von dort aus schickte sie 1944 für den slowakischen Nationalaufstand Diesel in die Mittelslowakei. Das zeigt ihr Engagement in der damaligen Widerstandsbewegung.
Als der Krieg endete, kehrte Imro Weiner Kral nach Hause zurück und sie konnten ihr Eheleben wieder aufnehmen. Es schien, dass es ihnen nun endlich gut gehen sollte, denn sie waren ja Parteimitglieder und so weiter. Aber so war es nicht. Es heißt, dass Irena Bljova einerseits sehr viel über die Leute wusste, die nun in der Slowakei nach dem Zweiten Weltkrieg an die Macht kamen. Außerdem war ihre Tochter Susanna später nach Großbritannien ausgewandert, wo sie geheiratet hatte.
Und das war etwas, was unter dem damaligen Regime gar nicht gern gesehen wurde. Und vielen Menschen, die hier hinter dem eisernen Vorhang geblieben waren, viele Nachteile einbrachte. Trotz ihrer kommunistischen Gesinnung fand Irena Bljova deshalb auch nach 1948 keinen Frieden.
Takže nakoniec vlastne hovorila ona o sebe, že...
Und so sagte sie schließlich von sich, dass sie unter jedem Regime und unter jeder Regierung am Ende immer auf der entgegengesetzten Seite stand. Trotzdem konnte Irena Bljova im gesellschaftlichen wie auch im künstlerischen Bereich durch ihre Vorbildrolle, durch ihre Tätigkeit und ihren Enthusiasmus sehr viel bewirken.
Irena Bljova hinterließ ein Werk, das Fotografie als soziale Verantwortung verstand. Sie zeigte Menschen am Rand der Gesellschaft nicht als Motive, sondern als Träger von Würde, Geschichte und Anspruch auf Sichtbarkeit. Ihr Vermächtnis ist der journalistische Auftrag, genau hinzusehen, Ungerechtigkeit sichtbar zu machen und den Menschen niemals aus dem Bild zu verlieren. Nach diesem kleinen Einblick in das Leben einer beeindruckenden Frau haben wir nun wieder slowakische Musik zu bieten. Musikredakteur Rado Mescher hat sich diesmal passend zum Thema für den Titel Unikat von Maria Čirova entschieden, die darin die Einzigartigkeit jeder Frau besingt.
Pomaly padá dážď, čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa uniká, stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Máme vášeň, čo zrie, aj tak sa stále snažíme otvoriť niekoľko dvier, nahliadnúť do našich tajných skrytých tém. Aj keď strácame význam, dnes strácame vlohu, je to dôkladný príklad, prehliadka snov, túžby sú zrkadlom, odrazia tón. Pomaly padá dáž, čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám Monika, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa Monika.
Die Sommerlesung mit Radio Slowakei International.
Der Sommer ist eine Zeit, in der selbst unsere schnelle Welt für eine Weile langsamer wird. Die ideale Zeit, um sich von Geschichten entführen zu lassen und durch Raum und Zeit zu reisen. Und das ganz ohne dabei überhaupt vor die Haustür gehen zu müssen. Auch wir bei Radio Slowakei International wollen mit unserer Sommerlesung dazu beitragen und Ihnen schrittweise slowakische Literatur vorstellen, die inzwischen auch in deutscher Sprache erschienen ist.
Manche Dinge sieht man klar, selbst wenn sie sich mitten in der Nacht abspielen. Von der Turmspitze, auf der ein verrosteter, sich drehender Hahn thront, bietet sich Aussicht auf den Platz und die umliegenden Straßen. Der leicht quietschende Hahn hat in seinem Sichtfeld das ganze friedliche, unöde Städtchen P, das irgendwo abseits der Interessen von Nachrichtenagenturen liegt, am Rand der zivilisierten Welt, obgleich dessen Bewohner stolz darauf sind, statt zur Steppe der Barbaren zu Europa zu gehören, wo Kultur und Gesetz herrschen.
So beginnt in der Interpretation von Patricia Balajova das Buch mit dem Titel Sechs Fremde des slowakischen Autors Marek Vardas, das letztes Jahr auch in deutscher Übersetzung erschienen ist. Ausgangspunkt für die Geschichte ist dabei eine wahre Begebenheit, wie Vardas bei der Präsentation seines Werks auf der Buch Wien erklärte.
Das Buch handelt von so einem vergessenen Ereignis von vor fast 100 Jahren. 1928 gab es dieses Pogrom gegen Roma, von dem viele Jahre lang überhaupt nichts bekannt war. Das Ganze ereignete sich in der Gemeinde Pobedim. Die Leute griffen dort ihre Roma-Mitbürger an, die etwa ein Zehntel der Einwohnerschaft ausmachten. Nach diesem Angriff blieben zahlreiche Verletzte und sechs Tote zurück. Dieses Ereignis umfasste für mich gleich drei erschreckende Momente. Einmal diese Brutalität, die sich diese einfachen, vollkommen unbescholtenen Einwohner schuldig gemacht haben. Dann die Ermittlungen, nach denen nie jemand verurteilt wurde. Im gesamten Gerichtsprozess wurden nur 3 1/2-jährige Strafen wegen Vandalismus verhängt. Ansonsten versuchten alle beteiligten Polizeibeamten und Ermittler mehr oder weniger nur, die Sache einfach unter den Teppich zu kehren. Der Pfarrer sammelte Geld, um die Zeugen zu bestechen und so weiter. Und das Schrecklichste von allem war die Stille, die danach eintrat.
Es ist Abend, Anfang Oktober 1928. Ein Volksfest. Der Hahn auf dem Kirchturm dreht sich im Wind und sieht, wie Männer aus der Kneipe stürzen. Dutzende Männer. Sie halten die Gerechtigkeit in den Händen. Haken, Stangen, Eisenhaken, Messer, Revolver. Sie jagen ihre Opfer durch Häuser, Straßen und Felder. Zurückbleiben skalpierte Köpfe, umhüllt von Federn zerrissener Kissen. Klug und wohldurchdacht zugerichteter Körper, Überreste. Die Leiche eines 6-jährigen Mädchens, das vor den Augen seiner Mutter erschossen wurde. Im Mondschein starrt durch die Balkenritzen des Pavillons ein lebloses, weit aufgerissenes Auge zum Hahn hinauf. Ohne jeglichen Grund quälen und töten zuvor unbescholtene Beamte, Lehrer, Geschäftsleute, der Bürgermeister und Mitglieder der Gemeindeverwaltung ihre Nachbarn auf brutale Weise. Nach einigen Stunden endet die Aktion, als wäre ein Fluch gebrochen. Die Luft wird rein, Straßen und Felder verstummen. Gerätschaften werden abgespült, die Körper verschwinden, weiß Gott wohin. Die Bewohner haben für das Ereignis keine Erklärung. Niemand erinnert sich an Einzelheiten. Sicher ist nur, dass das Ganze reibungslos ablief, ohne Hindernisse oder irgendeinen Versuch, dem Wütenden Einhalt zu gebieten.
Auf die Vorlage für sein Buch stieß der Autor Marek Vadas dabei durch Zufall.
Ich fragte nach, ob es solche Pogrome in der Slowakei gegeben hat. Aber auch meine ehemaligen Mitschüler, die Geschichte studiert hatten, wussten nichts davon. Auf normalem Wege gab es da nichts zu finden. Alle sagten mir, dass es Pogrome eher nördlich und östlich von uns gegeben hätte. Wir seien ja so ein friedliches Völkchen. Dieses konkrete Ereignis hier brachte Peter Getting ans Licht. Das passierte ganz zufällig, über einen Bekannten in einem ganz anderen Archiv, also nicht in dem, unter das die Gemeinde Pobedim fällt. Und auch dadurch, dass die Archive nach über 90 Jahren endlich geöffnet wurden. Hätte es also diese ganze zufällige Verstrickung von Umständen nicht gegeben, wäre dieses Ereignis bis heute unentdeckt im Archiv geblieben.
Im Buch geht es dabei nicht nur um das Pogrom selbst, sondern um die Stille danach, das kollektive Gedächtnis und die Betrachtung des Geschehenen aus unterschiedlichen Perspektiven.
Mir ging es darum, darauf hinzuweisen, dass es bei uns eine Menge Sachen gibt, die noch nicht aufgearbeitet wurden. Dass wir unsere Vergangenheit nicht aufgearbeitet haben und viele wichtige Dinge verschweigen, ohne die wir einfach nicht weiterkommen.
Für Marek Vadas ist es das erste Buch, das ins Deutsche übersetzt wurde. Zuvor sind seine Werke in den letzten 30 Jahren aber bereits in 15 anderen Sprachen erschienen, darunter auch so exotischen wie Koreanisch. Der deutsche Text von Sechs Fremde geht auf das Konto der Literaturübersetzerin Sorka Ciklamini.
Für mich war eigentlich die größte Herausforderung, die ganze Stimmung einzufangen, weil einerseits ist es die Thematik, die sehr schwer ist, und andererseits ist es die Sprache, die auch diese Schwere mitträgt. Und das war für mich die größte Herausforderung, mir diese Atmosphäre im Deutschen einzufangen.
Erschienen ist das Buch Sechs Fremde von Marek Vadas beim österreichischen Verlag Brot und Spiele. Warum? Das erklärt Verlagschef Max Haberich.
Erstens ist die Thematik spannend. Es basiert auf einer realen Begebenheit, diesem bis heute unaufgeklärten sechsfachen Mordfall an der slowakisch-tschechischen Grenze. Und darüber hinaus hat uns beeindruckt, dass es nicht klassisch wie ein Krimi erzählt wird. Es geschieht ein Mord, dann kommt die Polizei und findet es raus. Sondern aus sechs verschiedenen Erzählperspektiven, auf deren Glaubwürdigkeit man sich auch nicht immer verlassen kann. Man weiß nicht, ist der eine betrunken, hat der andere das nur geträumt? Und das fanden wir ebenfalls sehr originell von der Erzählweise her.
Die Ermittler können nichts ermitteln, höchstwahrscheinlich deshalb, weil sie nichts zu ermitteln gedenken. Doch selbst wenn sie ihre Aufgabe gewissenhaft in Angriff nehmen würden, kämen sie mit ihren Möglichkeiten zu keinem anderen Resultat. Niemand hat etwas gehört oder gesehen, was den Tathergang beweisen würde. Die Zeugen verstrecken sich in ihren Aussagen und widerrufen sie. Sie beschuldigen niemand Konkretes. Vielmehr rücken sie jeden Tag mit neuen, unglaublichen Fakten heraus, werfen mit offensichtlichem Unsinn um sich, also kann von Beweisen gar nicht die Rede sein. Geistliche und Polizisten stellen sich auf die Seite der Täter und beschuldigen mit ihren Aussagen die Opfer absurder Vergehen. Am Ende wird niemand der Morde wegen angeklagt. Es werden nur 3 symbolische Strafen für Ausschreitungen erlassen und die ganze Sache ist vergessen. Auch nach Jahren erinnert gar nichts an das Ereignis. Es fehlen Kreuze als Symbol für die 6 Opfer, eine versteckte Gedenktafel oder irgendeine Erwähnung in der Chronik des Städtchens. Aus späteren Gesprächen mit den stillen und abweisenden Bewohnern von Peking hervor, dass für diese Taten niemand verantwortlich sei. Schon ein paar Tage nach den Ereignissen glaubten die wenigsten, dass sie sich tatsächlich zugetragen hatten. Es musste anders gewesen sein. Es konnte nicht wahr sein.
Das war's auch schon wieder für heute. Tonmeister Abdul Arut und Redakteurin Kerstin Jakubik wünschen Ihnen auch weiterhin einen schönen Sommer und viele fesselnde Lesestunden. Auf Wiederhören, do počutia.
Večierkom môj nový prípad, Darwinov zvláštny paradox, z jaľky hádaj, čo v mojom tam skrýva, či som dnu živá, alebo nie, poďme vstúpiť do seba, zrátať počas rozpadu, len tak zistíš, ako to je. Dievča s dobrou povesťou, tvoj pohľad žiarivý a túžim vnúcnuť do teba.
Dievča s dobrou povesťou, živá aj nie, ona je záhadou, hviezda bez starostí, iskra z cigariet, žiari na svitách.